diese sogenannte künstliche Intelligenz ist ja vom Menschen gemacht. Das heißt also, wie immer diese Daten trainiert werden, von wem auch immer, aus welchem Wertesystem auch immer kommend, ja, nehmen diese Menschen, weil sie ja Menschen sind, ja natürlich die Wahrheit, die sogenannte Wahrheit ihrer Wertesysteme mit. Deswegen halte ich persönlich auch Neutralität von Technologie für einen Mythos.
Ich grüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. ChatGPT und damit KI, sprich künstliche Intelligenz, sind aktuell in aller Munde. Künstliche Intelligenz macht aber auch vielen Angst, denn das Unwissen um die Auswirkungen sind schon groß. Wir wagen heute mal einen Blick in diesen entstehenden Bereich, beziehungsweise es gibt ihn ja schon, oder glaube ich, ist es vielen gar nicht so klar. Und einige der sich auftuenden Fragen. Das Gespräch oder dieses Gesprächsexperiment wage ich mit meiner Gesprächspartnerin, der Philosophin Dr. Rebecca Reinhardt. Rebecca hat ja schon mehrere erfolgreiche Bücher unter anderem veröffentlicht und wir haben auch schon, Rebecca, schon ein, zwei Mal, glaube ich, hier in dem Podcast über Themen gesprochen. Und seit neuem bist du verantwortlich für das Magazin Human. Ich hoffe, es habe es richtig ausgesprochen.
Human.
It's English, get it? Dass sich mit allen Fragen rund um künstliche Intelligenz befasst und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das war dir ganz wichtig. Und ich freue mich, dass wir hier zu sprechen dürfen. Bin schon sehr gespannt, was du zu sagen hast. Und erstmal welcome back hier im Her Money Talk.
Ich danke dir, lieber Anne, für die erneute tolle Einladung.
Ja, du bist ja immer eine tolle Gesprächspartnerin. Menschen mit so einem Intellekt finde ich immer wieder faszinierend. Das weißt du doch eigentlich schon. Und erzähl mal ganz kurz, wie kamst du denn jetzt von der Philosophie zur KI und damit auch zu Human?
Ja, ist wirklich interessant, weil eigentlich ist es nicht so, dass ich zur KI kam, sondern die KI kam sozusagen zu mir.
Das befürchte ich, wird künftig öfter so sein.
Weil einfach die Entwicklung so rasant war, das hat sich im Herbst 2022 ja schon abgezeichnet. The Economist war, glaube ich, eines der ersten Blätter, wo ich drüber was Intelligentes gelesen hatte, ja, das sehr zum Nachdenken gebracht hat, was Future of Work betrifft, ja, auch was unsere ganze Gesellschaft betrifft, ja, unsere Demokratien und so weiter. Und wer, ja, wenn nicht ich sozusagen aus der Philosophie kommend, ja, die wirklich sich immer mit dem Menschen auch befasst hat, also mit den Themen wie Ethik, Erkenntnistheorie, Theorie der Gefühle, der Emotionen, ja, dachte ich, also ich muss mich einfach damit auseinandersetzen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ja, und so ist es eben erstanden, die Idee zu einem vollkommen neuartigen Magazin. Ich möchte fast sagen, selbstbewusst einem neuartigen Medienmodell, das wir Human nennen, eben ein Magazin. Der Claim ist Intelligenz und Zukunft, das sich eben dem Thema künstliche Intelligenz nicht, ja, als ein Fachmagazin nähert, ja, auch nicht wie vom Hochfeuilleton, ja, wo man nicht wenig versteht, wo es eher so belächelt wird, sondern wirklich ein Magazin, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und allen, die sich für das Thema interessieren, die Orientierung suchen, barrierefreien Zugang liefert. Und als letztes ist mir noch wichtig zu sagen, es ist das erste Magazin in Deutschland, das auch einen internationalen Anspruch hat, ja, um den Innovationsstandort Deutschland mal ein bisschen vorzubringen. Und das eben das Ganze, Stichwort Verstehbarkeit, Orientierung, aus einer ganzheitlichen Sicht betrachtet. Das heißt, wir fokussieren alle wichtigen Bereiche, die jetzt schon oder und in Zukunft noch mehr von KI betroffen sein werden. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Kultur.
Ja, das ist natürlich ein Riesenanspruch, aber ich durfte ja schon die erste Ausgabe lesen. Das kam zu mir nach Hause und dann habe ich es erstmal ein bisschen auf meinen Couchtisch gelegt, so ein bisschen betrachtet. Weil man braucht ja schon ein bisschen Muße, um sich das hinzusetzen, sich das anzuschauen. Ich fand es auch, wie du sagst, barrierefrei finde ich ein guter Begriff, weil du musst keine Expertin sein, um das zu lesen, sondern es beschreibt sehr schön unterschiedliche Aufgabenstellungen und man kann sich durchaus darauf einlassen und das mal einfach mal lesen. Und man muss ja auch nicht am Zack lesen, sondern nicht die bunte, die jede Woche rauskommt. Also ich fand es sehr hilfreich, also für alle meine Hörerinnen. Geht doch mal und schaut mal, ob ihr Human bekommt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch einfach am Kiosk, oder?
Ganz einfach. Also wir haben eine relativ hohe Auflage, kriegt man wirklich überall, neben gut sortierten, sogar Edeka kriegt man es.
Na denn, also dann jetzt hier mal Aufruf auf alle, guckt mal, ob es im lokalen Edeka gibt. Aber vielleicht, bevor wir, lass uns doch vielleicht nochmal eingangs ganz kurz einsteigen auch. Ich weiß, du hast ein Magazin und das kommt regelmäßig raus, das ist ein großes Feld, aber wir probieren es trotzdem mal zu simpel zu formulieren, was man unter KI, also unter künstlicher Intelligenz versteht. Weil ich glaube, da hat ja jeder so ein bisschen so seine eigene Wahrnehmung dazu.
Absolut. Allein der Begriff ist schon sehr umstritten. Ja, viele eben aus dem Tech-Bereich sagen, es ist ein reiner Marketing-Begriff, ja, künstliche Intelligenz. Aber was man darunter letzten Endes versteht, hat eine Geschichte, eine sehr lange Geschichte, die bis in die 50er Jahre zurückgeht. Und es hat mehrere Phasen, wie eben Menschen, ja, und es kommt nun mal vom Menschen, diese Art von künstlicher Intelligenz, also von der menschlichen Intelligenz zur künstlichen Intelligenz, mehrere Phasen. Und die letzte Phase, in der wir uns jetzt eben befinden, ist die Phase des maschinellen Lernens. Und so kann man sagen, aktuell bezieht sich künstliche Intelligenz auf die Entwicklung von Computern, von Systemen, die in faszinierender, teilweise auch noch sehr verbesserungswürdiger Weise menschliche Fähigkeiten simulieren können, wie denken, wahrnehmen, entscheiden, planen und eben auch besonders spannend und auch anfällig natürlich für gewisse Manipulationen, wie wir gefühlsmäßig auf bestimmte Situationen reagieren.
Ja, das ist ja schon ein bisschen scary. Ich meine, ich glaube, so man könnte ja wahrscheinlich auch sagen, wenn man über Gefühle spricht, KI findet ja wahrscheinlich auch schon Anwendung, so simpel wie bei Parship, oder?
Ja,
weil die ja versuchen ja zu matchen und dann eben auch zu gucken, wer passt zu wem, ist ja, sag ich mal, auch schon eine Form der KI.
Natürlich, oder denken wir an Netflix, ja, Empfehlungsalgorithmen und so weiter. Also klar, ist überall schon drin, in unseren Haushaltsgeräten, in Industrieanlagen ist eben viel nicht bewusst. Umso mehr denken wir eben von Human, ist es wichtig, Aufklärung und Orientierung zu nehmen. Es geht nicht darum, Angst zu schüren. Also ich glaube, was jetzt wichtig ist, ja, dass wir einfach verstehen, ob wir jetzt Tech-Spezialisten, also Computerwissenschaftlerinnen sind oder ob wir vielleicht aus der Ethik kommen oder aber auch aus der Wirtschaft, ja, unsere Skills mitbringen, dass wir jetzt gemeinsam und interdisziplinär diese Systeme gestalten müssen. Und dazu brauchen wir natürlich wirtschaftliche Innovation, wir brauchen aber auch einen demokratischen Rahmen, sprich Regulierung, ja.
Naja, das ist ja überhaupt die große Diskussion, ne? Wer kontrolliert KI? Ich habe gesehen, dass jetzt vor ein paar Tagen gab es ein Treffen in USA mit Elon Musk und den großen Tech-Giganten, die über dieses Thema sprechen und die ja die Sprachmodelle, also was ja hinter ChatGPT steht, eigentlich da die Macht dazu besitzen. Und das ist, finde ich, schon, da sind wir schon gleich mitten im Thema. Sollte denn ein unternehmerisches oder von Profit getriebenes Unternehmen bestimmen, was künstliche Intelligenz ist?
Nein, also ich denke, das ist tatsächlich die größte Herausforderung von allen. Wie kriegen wir da die richtige Balance hin zwischen Politik und Innovation, ja, zwischen dieser Langsamkeit, also in unserem Wertebereich demokratischer Konsensfindung, ja, auch wenn wir nur an die EU denken. wie kriegen wir da diese schneckenartige, ja, langsame Entscheidungsfindung, wie kann die in Balance gebracht werden mit dieser Leuchtraketengeschwindigkeit, in der sich eben KI entwickelt und in der ja auch fast jeden Tag neue Anwendungen auf den Markt kommen, für die es schlimmstenfalls dann aber noch keine entsprechende Regulierung gibt. Das ist eine große Herausforderung. Das, glaube ich, ist, finde ich, auch ein bisschen zu wenig reflektiert noch so in der Öffentlichkeit. Gerade dann eben, wenn wir an China denken, die im Übrigen schon seit 2017 an der Regulierungsfrage sitzen und wahrscheinlich jetzt demnächst die erste Regierung weltweit sein werden, die eine umfassende Governance, also Regulierung, eben rausbringen wird, was Fragen des Urheberrechts, was Fragen der Empfehlungsalgorithmen, Chatbots betrifft. Und es wird eine Governance sein, die eben die Pflicht zur Registrierung aller KI-Systeme bei der Regierung eben verlangt. Und da sind wir eben auch aufgerufen, deswegen wieder dieses wichtige Wort jetzt, eben als Menschen in dieser demokratischen Wertegemeinschaft, nennen sie westlich, ja, es gibt auch außerhalb des Westens vielleicht noch Demokratien hoffentlich, ja, dass wir eben jetzt wirklich schauen, dass wir nicht sozusagen überrollt werden dahingehend, dass so eine Governance, die aus China kommt, also aus einem Wertesystem eigentlich stammt, das dem unseren sehr, doch sehr, sehr fremd ist oder gar feindlich gegenüber gestimmt ist, dass das sozusagen nicht sicherstellt, dass andere Länder sich diesem Vorreiter anschließen, weil das wird dann natürlich massive Auswirkungen daran haben, wie weltweit KI-Systeme entwickelt und eingesetzt werden.
Ja, das ist ja die Bedrohung schlechthin. Ja, zu gucken, wer besitzt denn künftig hier die Wahrheit. Und da gibt es ja, wie wir wissen, bekanntlich mehrere.
Ja,
es gibt ja bekanntlich mehrere Wahrheiten, je nachdem. Und siegt jetzt dann das chinesische System der Überwachung, um was man dort als, oder auch in Russland, als Wahrheit empfindet? Oder liegen wir richtig im Westen? Also das ist ja die Hauptdebatte, ja. Und nicht nur das Unternehmen wie Google, Facebook, die haben ja alle Algorithmen, die schon jahrelang auch angewendet wurden. Ja, wie man das reguliert. Und ich bin da, ja, man kann natürlich Angst davor haben, aber es ist eben da. Und ich glaube, eine Wahrheit ist eben auch, also viele kennen ja das, ich sage mal so, dieser Begriff KI ist ja in die breite Öffentlichkeit gekommen durch ChatGPT, ne?
Ja,
und was ist das? Ich weiß nicht, du hast es bestimmt schon mal ausprobiert, ich auch. Das ist ja ein Sprachmodell. Also ich habe extra nochmal nachgelesen für mich selber, um zu gucken, wie das funktioniert. Wie du es eben eingangs schon gesagt hast, die versuchen ja vorauszusagen anhand von ganz vielen Eingaben, die haben, was die richtige Antwort oder welches nächste Wort sein muss. Oder so habe ich es doch, so habe ich das verstanden, wie das funktioniert. Und das heißt, so eine statistische Methode, um zu kalkulieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Wort auf das andere folgt. Also, dass da manchmal nichts Gescheites bei rauskommt, glaube ich, kann man machen, wenn man mal selber was eingibt. Ich weiß nicht, hast du mal probiert, was einzugeben in ChatGPT, was dann irgendwie hinterher rauskam, wo du gesagt hast, hat mit der Eingabe nichts zu tun?
Liebe Anne, mal ausprobiert ist eine grobe Untertreibung. Selbstverständlich experimentiere ich jeden Tag damit und ich kann wirklich nur all deinen Hörerinnen und Hörern empfehlen, ja, die Bezahlversion tatsächlich von ChatGPT, dem aktuellen Version Nummer 4, es ist bezahlbar und es lohnt sich, damit zu experimentieren, weil das ganze Thema, ja, um auf die Angst, auf die Risiken noch mal ganz kurz zurückzukommen, es ist jetzt nicht angesagt, ja, vor lauter Angst sich zu vergraben oder zu sagen, oh, das ist jetzt so ein Trendthema, ist ein Hype, das geht dann auch wieder weg. Keines von beiden, bitte. Sondern jetzt ist es angesagt, neugierig, ja, mit einer Gestaltungslust, wie bei allen wichtigen Herausforderungen des Lebens, ja, sich dem Ganzen zu nähern. Und das Interessante ist bei der KI, ChatGPT, man kann das Ding nicht verstehen und auch sich keine Meinung darüber bilden, wenn man nicht empirisch ausprobiert. Das heißt, es reicht nicht, jetzt mal einen Feuilletonartikel zu lesen oder einen Wirtschaftsartikel, wo dann irgendwelche Experten einordnen, lesen über, nein, sondern experimentieren mit, ja. Das ganze Ding ist ein kollaboratives Tool, ja. Es macht Spaß, es stimmt, was du sagst, teilweise ist es halluziniert das System, wie man so schön sagt, also produziert irgendwie Bullshit, aber, ja, das ist nur eine Seite, weil es braucht schon ein bisschen Köpfchen, ja, und ein bisschen Intelligenz von Menschenseite, um das ganze Ding zu prompten, also um richtige Eingaben, vernünftige Eingaben zu machen, dass auch was Vernünftiges dabei rauskommt. Und das ist faszinierend. Und es ist zu sehen, also ich würde so sagen, also ChatGPT ist einfach ein sehr praktischer Partner, es ist ein Dialogpartner, ja. Ich will nicht sagen, es ist ein Freund, ich will das ganze Ding nicht vermenschlichen, um Gottes Willen, ja, aber es ist ein Tool, ein sehr nützliches Instrument und nicht umsonst, ja, entwickeln ja alle Unternehmen, die jetzt schon von KI-Wandel betroffen sind, wenn man jetzt an Mediziner denkt, wenn man an Versicherungen denkt, ja, an Anwaltsberufe natürlich ihre unternehmensinternen Versionen von solchen Sprachmodellen wie ChatGPT. Und das ist eine gute Sache, die viel auch Gutes in die Arbeitswelt bringen kann, wenn wir es eben vernünftig, vor allen Dingen mit ethischen Maßstäben gestalten. Ja, würde ich mal sagen.
Genau, Arbeitswelt ist ja genauso ein ganz, ganz großes Thema. Aber vielleicht gerade nochmal abzuschließen bei den ethischen Fragen, ja, die wir schon ein bisschen haben anklingen lassen. Welches Wertesystem hat jetzt eigentlich recht? Ich meine, es hat ja auch, wir reden ja hier auch primär mit Frauen, ist ja unsere Hörerschaft, hat ja natürlich auch immer ein bisschen was zu tun, wie sexistisch ist denn auch KI? Oder ich habe ja früher selber beim großen Datenanbieter gearbeitet und da gibt es den beliebten Spruch Shit in, Shit out. Ja, je nachdem, was so reinpasst an Daten, hinterher muss ja irgendwas rauskommen, wenn da nichts Gescheites eingegeben wurde. Ich glaube, ich habe es bei euch gelesen, auch im Human, in eurem Heft, wenn man, ich glaube, es war, wenn man eingibt, Hände, Laptop, ja, dann kommt raus, weiße Männerhände.
Genau.
Sprich, also das fand ich interessant, ja. Und ich glaube, da gibt es sicherlich noch zuhauf solche Sachen, wie guckt man denn, dass man damit auch umgeht? Jetzt mal abgesehen von demokratischen Werten, ja, und was einem da suggeriert wird oder was einem da vorenthalten wird durch KI, das kann man ja auch nicht, kommt ja noch dazu. Wie kann man dem irgendwie dann ein Gerüst geben, dass da auch Frauen wie du hingucken und nicht nur männliche Wahrnehmung drin ist? Ich will denen gar nicht unterstellen, dass sie das absichtlich machen, also, aber wie kann man dem auch was entgegenwirken oder entgegensetzen?
Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen wichtigen Punkt ansprichst. Ja, man nennt es Algorithmic Bias, ja, also algorithmische Voreingenommenheit oder algorithmische Verzerrungen. Man muss ja sagen, ja, wie gesagt, der wichtige Punkt ist, diese sogenannte künstliche Intelligenz ist ja vom Menschen gemacht. Das heißt also, wie immer diese Daten trainiert werden, von wem auch immer, aus welchem Wertesystem auch immer kommend, ja, nehmen diese Menschen, weil sie ja Menschen sind, ja, natürlich die Wahrheit, die sogenannte Wahrheit ihrer Wertesysteme mit. Deswegen halte ich persönlich auch Neutralität von Technologie für einen Mythos, ja, sondern auch alle Codes, alle Programme sind immer menschengemacht und damit natürlich triefen sie nur, ja, von Stereotypen, ist ganz klar. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Mission von Human, ja. Ich bin die Gründerin, ich bin die Chefredakteurin. Das heißt, ich möchte natürlich Women in Tech groß machen, ja. Und wir haben drei ganz tolle Frauen jetzt auf dem Cover auch von der Startausgabe. Mina Seitze, Data-Spezialistin, die sich speziell auf Inklusivität, ja, im Bereich Daten und KI stützt. Dann die Dr. Tina Klüber, die die Bundesregierung berät, auch zu diesen technisch freien Computerlinguisten ist sie. Und natürlich Kenza Aid-Ziabu, die auch sich mit der Theorie der Emotionen und Robotics sehr viel auseinandersetzt. Also kurz, ich denke, warum bringen wir Frauen da speziell auch so wichtige ethische Perspektiven in die Diskussion? Ja, das war für mich von Anfang an die wichtige Frage auch für Human. Ich glaube, wie immer im Leben, ja. Erstmal, weil wir Frauen sind, weil wir andere Erfahrungen machen als Männer, ja, als, vor allen Dingen als Frauen, wenn wir eben auch halt Karriere machen wollen, wenn wir auch ja in Bereiche frecherweise eindringen, die traditionell männlich besetzt sind, klar, machen wir andere Erfahrungen. Aber ich glaube auch, dass wir Frauen auch schon durch die Biologie, ja, nicht nur durch unser Gender, durch unsere Biologie, wir sind einfach, wir nehmen anders wahr, wir fühlen anders, wir denken vernetzter. Kurz, ich glaube, wir bringen sehr viel Vernunft rein, ja, ein bisschen mehr Gelassenheit auch in diesem ganzen aufgeregten Hype. Und wir sehen vor allen Dingen, deswegen ist mir dieser holistische Ansatz auch so wichtig, die Zusammenhänge, ja, nicht so isoliert, sondern wir sehen, wie alles mit allem zusammenhängt. Und ich glaube, das ist eine große Chance jetzt, ja, nicht nur für Women in Tech, also die jetzt ganz knallhart da in Tech-Berufen arbeiten, sondern alle, die jetzt in ihren Disziplinen wertvoll sind, ja, für diese ganze KI-Entwicklung, ob das jetzt Ökonomen sind, ja, ob das Ethikerinnen sind, ob das Anthropologinnen sind, Mathematikerinnen, all diese Frauen haben jetzt nochmal eine ganz andere Chance, ja, mit ihrer Klugheit, mit ihrer Intelligenz, auch mit ihrem Herzen, da mitzuwirken. Und also ich bin immer ein positiver, sehr pragmatischer Mensch und ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Sinn hat, sich den Doomers anzuschließen und zu sagen, oh, jetzt ist alles ganz schrecklich und China übernimmt uns, ja, weil wir das Anfang ja auch völlig zu Recht angesprochen hatten, sondern ich glaube, es geht wie immer im Leben darum, jetzt mitzugestalten, ja. Und deswegen auch Human ist eine Einladung an alle Frauen, ja, sich zu überlegen, was kann ich aus meinem Bereich beitragen, ja, vielleicht in der Beratung, vielleicht aber auch durch meinen Beruf selbst. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Zeit jetzt auch so gesehen.
Absolut. Das hat mir auch sehr gut gefallen an dem Magazin, weil mir ist das sofort ins Auge gesprungen, dass da mehrere Frauen ihre professionelle Meinung abgegeben haben. Und ich sehe das ähnlich wie du. Alle, die da Interesse haben, ja, meldet euch, ob es eine Dateneingabe ist oder um ethische Fragen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, damit wir das Feld nicht anderen überlassen. Und ich stimme dir auch komplett zu. Man kann nicht einfach nur sagen, Augen zu, ich will das nicht. Weil, wie du sagst, die Chinesen sind da viel weiter, auch andere Länder. Und es wird so oder so passieren. Ja, das ist nur die Frage, bestimme ich das Game mit, ja, oder bin ich Mitläufer oder werde ich bestimmt, ne? Und von daher finde ich das wichtig, deshalb wollten wir ja auch heute dazu mal sprechen. Aber was natürlich schon viele umtreibt, hatten wir eben ganz kurz angerissen, ist natürlich auch die Bedrohung, die für einige wahrgenommen wird, dass dadurch ihre Jobs drunter leiden, ja. Und ich glaube, die aktuelle Diskussion konzentriert sich jetzt nicht nur darauf, auf jemanden, der einen, sag ich mal, einen Job hatte im handwerklichen Segment oder am Fließband irgendwo saß, sondern eher auch, so wie du eben sagst, so ein Anwalt, ja, oder Mediziner, ja. Wie siehst du das jetzt? Ist das eine gute Entwicklung oder dass es jetzt neue, bessere Jobs eben gibt? Und was bedeutet das dann auch für eine Ausbildung, die man künftig hat?
Also natürlich bin ich jetzt keine Wahrsagerin, aber was du sagst, ist völlig richtig, ja, dass das erstmal eine ungeheure Kränkung ist, ja, für all diese White-Collar-Jobs. Mm. Ja, also weil wir dachten ja immer, ja, wir haben eine tolle Ausbildung, wir haben vielleicht eine Promotion, ja, so ein Anwalt, so ein Top-Anwalt, was hat der alles gelernt? So, und jetzt kommt die KI, ja, und sagt, du hast so viele Routinetätigkeiten, ja, die kann ich in 0,nix automatisieren. Ich kann viel besser Predictions machen, ich kann viel besser Zahlen zusammenfassen, sie nicht nur analysieren, sondern sie tatsächlich auch auswerten, nicht bewerten ethisch, aber auswerten, ja. So, und jetzt kommst du, jetzt überleg dir mal, was bleibt da noch von deinem Job, ja, sagt die KI, also kleiner Joke jetzt am Rande, aber jetzt mal zum Ernst der Lage zurückzukommen. Also ich denke, wie bei allen technologischen Entwicklungen, auch in der Vergangenheit, wenn wir an das Industriezeitalter denken, an die Erfindung der Elektrizität und so weiter, gibt es Chancen und Risiken. Ja, und die Frage ist eben, ob halt KI eine Technologie wird, die sozusagen ja nur wegrationalisierend wirkt oder eine, die enabling wirkt, ja, die sozusagen die positiven Fähigkeiten des Menschen, seine Fähigkeit, kritisch zu denken, ja, eine ethische Haltung zu haben, auch mit Empathie sein oder ihren Job zu machen, verstärkt, potenziert, ja. Ich denke, es sind beide Szenarien möglich, aber was ganz sicherlich der Fall ist, und gerade wäre das natürlich auch, oder unser Appell von Human an das deutsche Unternehmertum, dass wirklich branchenübergreifend man sich überlegt, ja, wie kann ich sicherstellen, dass meine Mitarbeiter oder meine Kollegen, dass wir uns umstellen jetzt von unserer Definition von Arbeit, ja, dass Arbeit nicht mehr einfach ein Job ist, den ich halt, habe ich halt immer so gemacht, mache ich ab und zu mal eine Fortbildung, ja, dieses lächerliche Wort auch vom lebenslangen Lernen kriegt durch die KI eine völlig neue Bedeutung. Es geht jetzt um Upskilling, es geht aber vor allen Dingen um ein kontinuierliches Reskilling, ja, immer wieder neu, immer wieder anders lernen, immer wieder anders gestalten. Und das ist natürlich eine Frage der Haltung, ja, gerade für uns Deutschen. Es geht nicht darum zu jammern, ja, und diesen furchtbaren Defätismus, den wir uns irgendwie angewohnt haben aus den Jahren der Saturiertheit, ja, weiterzutragen, sondern zu sagen, es ist doch wahnsinnig spannend, ja. Denk doch mal zurück, ja, als wir alle noch in der ersten Klasse waren, ja. Also die meisten von uns, ja, die fanden das irgendwie spannend, ja. Also da gibt's Buchstaben und so weiter. Wir sind jetzt wieder alle in der ersten Klasse. Und das Tolle ist, denke ich, die große Chance jetzt auch in der Arbeitswelt ist, dass dieses Reskilling eben auch passieren sollte und passieren muss, wirklich eben auch da interdisziplinär, also immer wieder auch im Austausch, ja, mit Leuten, die aus anderen Fachrichtungen kommen. Weil, letzter Punkt vielleicht auch noch für den Arbeitsmarkt, ich glaube, um wirklich da auch die Wirtschaft voranzubringen, um uns allen, ja, menschenwürdige Jobs zu geben, muss es hier darum gehen, eine KI zu entwickeln oder KI-Systeme zu entwickeln, die dem Menschen dienen, ja, und nicht umgekehrt. Und deswegen ist für mich ja auch aus ethischer Sicht die wichtigste Frage nicht nur, ja, welche Tätigkeiten können automatisiert werden, sondern auch, und das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, welche Tätigkeiten sollen automatisiert werden.
Ja, ich sehe das auch ähnlich wie du. Man muss dann eben ja dabei bleiben, ja, Upskilling, wie du das nennst. Das setzt natürlich eine
Genau, immer
ja,
wieder.
Und Reskilling. Ja, und dass man eben eine gewisse Grundhaltung eben auch hat. Und ich glaube, ich habe jetzt einmal was gelernt und that's it. Und dann habe ich die Weisheit mit Löffeln gefuttert. So läuft es eben nicht. Und ich meine, schau, wenn du jetzt mal die Anwälte siehst, ne, die müssen die ganzen Gesetzestexte auswendig lernen und so viele Verträge, die sind ja eh standardisiert. Ich meine, ne, dann warum soll man da nicht auch eine gewisse Standardisierung reinbringen? Ich finde, das nimmt auch ein bisschen Langeweile aus gewissen Jobs und kann dann den Wert erhöhen, den so ein Anwalt oder eine Anwältin eben bringt aufgrund ihrer Erfahrung. Und von daher ist es da gar nicht alles schlecht, aber man muss eben schon ein bisschen hinschauen und sich darauf vorbereiten. Es gibt ja auch viele Firmen, die die Nutzung von ChatGPT und so verbieten. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn man das selber nutzt, gibt man ja auch, füttert man ja selbst das System weiter. Und es gibt ja viele, die das gar nicht wollen. Du sagtest eben, da wird eigene werden entwickelt. Macht ja Sinn, damit da auch nicht Firmengeheimnisse nach außen kommen, ne? Wenn du da über Dinge was wissen möchtest oder einfach nur ganz banale Marketing irgendwas machst und dann alle Welt dann erfährt, wie leicht das eine oder andere vielleicht sein kann. Also ich finde es ein ganz, ganz super spannendes Feld. Also wir sehen schon an dem Gespräch, Rebecca, dass man da, dass es viele Dinge gibt und dass mit Human, mit deinem Magazin, das nie aussterben wird, weil es ganz viele Diskussionspunkte gibt. Wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen auch zwischen die Amerikaner beziehungsweise Chinesen, ne, was die entwickeln dort. Wie sieht's denn aus mit der europäischen Rechtsprechung? Du sagtest schon so ein bisschen schneckenhaftes Tempo. Gibt es da auch auf EU-Ebene Bestrebungen, Dinge zu regulieren? Und vielleicht kannst du uns auch mal so einfangen, wie so aktuell so die Lage hier für uns auch in Deutschland ist, wie die Diskussion läuft auf regulatorischer Ebene vielleicht auch.
Also es gibt ja seit einiger Zeit den Entwurf zum EU AI Act, ja, also dieser KI-Verordnung der Europäischen Union, und es sind viele vernünftige Regulierungsmaßnahmen vorgesehen, aber hatten wir vorhin schon das Thema, das Problem ist eben die Konsensfindung, ja, und eben die Langsamkeit auch bürokratischer Prozesse. Das ist in gewisser Weise völlig normal, ja, weil wir sind in der Demokratie, ja, und wir sind in der UNO, wir haben dieses Problem oder auch dieses Fakt, sagen wir mal so, der nationalstaatlichen Souveränität. Und deswegen dauert das halt einfach. Mhm. Also ich sehe vor allen Dingen das Problem tatsächlich eben in der Zeitlichkeit, jetzt gerade auch im Vergleich zu China. Ja, wir haben jetzt den EU Data Act. Da wird eben genau die Datensicherheit auch von Firmen geregelt, die du vorhin zu Recht angesprochen hast. Es gibt ja nur das Problem mit Datenschutz, also dass uns persönlich wichtig ist, dass wir nicht praktisch mit überwacht werden, ja, wie in China. Aber es gibt eben natürlich auch das andere Feld, und das verhält sich ja ein bisschen spannungsreicher zu dem anderen, der Datensicherheit, ja. Da fürchten jetzt bei diesem Data Act der EU eben halt auch die Firmen wieder, dass sie, große Firmen hier auch wieder, dass sie in Notfallsituationen dann doch gezwungen werden, staatlicherseits Firmengeheimnisse preiszugeben. Ja, kann man auch verstehen. Also kurz, es bleibt ein schwieriger Balance-Act. Ich glaube schon, dass der zu meistern ist, aber es braucht eben tatsächlich auch von Seiten der Politik ein neues Mindset. Und wenn wir uns mal Deutschland anschauen, wir haben ja diesen KI-Aktionsplan, diesen ganz neuen, auch von der Bundesregierung. Aha. Der sieht also wirklich gewaltige Summen vor, um auch Professuren zu stiften, ja, also Fördergelder, also um die Entwicklung voranzutreiben. Das Problem ist, wird halt leider wahrscheinlich sein, das ist meine persönliche Meinung jetzt wirklich, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, ja, weil es reicht nicht, ja, Professuren zu schaffen. Man muss das ganze Ding ganzheitlich aufstellen, und es müsste auch die Politik, also ehrlich gesagt, auch der Bundeskanzler müsste sich da an die Spitze der Entwicklung stellen und nicht sagen, es ist jetzt Sache eines Ministeriums und die gehen jetzt mal voran und nutzen alle KI und dann schauen wir mal, oder in der Agentur für Arbeit, ja, da wird dann KI verwendet, toll, wir sind ganz fortschrittlich, sondern es muss endlich ernst genommen werden, ja, das Ganze. Deswegen nochmals zu sagen, jetzt, es gilt wirklich jetzt, sich damit auseinanderzusetzen, ob wir das jetzt in unserem kleinen privaten Bereich machen, in unserem beruflichen Bereich oder auf der großen politischen oder ökonomischen oder weltpolitischen Ebene. Es ist völlig Wurst, ja, also ich denke, also es ist eine ganz spannende Zeit, und es ist wirklich jetzt eine der größten wohl Transformationen, möchte ich jetzt mal pathetisch sagen, der Menschheitsgeschichte. Und die KI, ist nicht zu vergleichen, ja, mit der Empfindung, mit der Erfindung der Elektrizität. Das glaube ich nicht, ja, weil es einfach, es ist schon etwas, was in auch in qualitativer Weise völlig neu ist.
Wow, das war ja schon ein sehr, sehr gutes Schlusswort, liebe Rebecca. Man sieht an unserem Gespräch, da könnten wir noch ganz viel mehr dazu machen, werden wir sicherlich auch noch, weil das ist, trifft ja alle Lebensbereiche. Ob man es unbewusst jetzt schon gar nicht, schon nutzt und gar nicht weiß oder ob man bewusst reingeht, aber es wird nicht nur ethische Fragen auf, sondern es wird unsere Gesellschaft über Jahrzehnte auch verändern und deshalb auch von unserer Stelle nochmal den Aufruf an die Politik, sich da dem Ganzen auch zuzuwenden, bevor andere uns ihre Werte überstülpen. So, ich danke dir ganz lieben Dank, wollte ich eigentlich sagen, für deine Zeit zu diesem Thema. Ich lade euch mal ein, geht mal zum Edeka oder sonst wohin, ob ihr Human bekommt oder auch abonniert. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran. Wir schreiben auch dann darüber mal im Sinne von, was ist da investierbar, was ist da machbar auch. Ist ja auch ein sehr spannendes Feld. Und all das findet ihr in unserem Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt. Und ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Rebecca.
Tschüss.